Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Nach Darmstadt gefahren zum Öko-Institut und mir gegenüber sitzt Christoph Pistner, der ist stellvertretender Bereichsleiter im Bereich Nukleartechnik und Anlagensicherheit. Hallo Herr Pistner.
Hallo Herr Klein.
Anlass meines Besuches ist 30 Jahre Tschernobyl. Am Dienstag, also dieses Jahr, Dienstag, den 26. April 2016, jährte sich zum 30. Mal, dass das Atomkraftwerk in Tschernobyl in die Luft geflogen ist. Es ist tatsächlich in die Luft geflogen, ne?
Kann man so sagen.
Kann man so sagen. Fangen wir ganz vorne an. Wir reden hier über Atomkraftwerke. Tschernobyl war eins. Wie funktioniert ein Atomkraftwerk, Herr Wiesner?
Es gibt den eigentlich kerntechnischen Teil und es gibt den eigentlich konventionellen Teil. Im Prinzip erzeugt man im Atomkraftwerk hochkonzentriert Wärme, verdampft damit Wasser und verdampfendes Wasser kann man nutzen, um Turbinen anzutreiben, die dann einen Generator antreiben, der Strom produziert und ins Netz speist. Der Unterschied liegt darin, wie man die Wärme produziert im Kernkraftwerk. Das tut man eben nicht durch eine chemische Verbrennung, sondern das tut man, indem man Atomkerne spaltet und bei dieser Kernspaltung wird Energie frei, wird sehr viel Energie frei, mehr als bei einer chemischen Verbrennung und diese Energie wird in Form von Wärme frei, die dann eben genutzt wird, um Wasser aufzuheizen.
Wie spaltet man die Kerne?
Kerne, also man nimmt schwere Atomkerne, typischerweise Uran. Wenn Uran ein Neutron einfängt, dann wird es dadurch angeregt, fängt an zu schwingen und kann in zwei Hälften zerbrechen. Bei diesem Zerbrechen wird, wie gesagt, Energie frei, aber es werden eben auch Neutronen frei. Mhm. Und diese Neutronen kann man jetzt wieder verwenden. Wenn die wieder im Uran eingefangen werden, können weitere Kerne gespalten werden. Dabei wird wieder Energie frei, noch mehr Neutronen und diese noch mehr Neutronen spalten wieder Kerne. Und so geht eben eine Kettenreaktion vonstatten, dass eben einfach kontinuierlich Neutronen produziert werden, die zur Kernspaltung führen, die zur Energie führt, die zu weiteren Kernspaltungen führen und so weiter.
Das heißt, ich brauche im Grunde nur ein Neutron und jede Menge Uran und das Neutron schieße ich da rein und irgendwann macht's bumm und dann gibt's Atombombe.
Da muss ich dafür sorgen, dass eben aus einem Neutron in der nächsten Generation wieder nur ein Neutron wird, also dass sozusagen die Anzahl der Spaltungen über die Zeit konstant bleibt. Sie stellen sozusagen durch die Geometrie, durch die Anordnung, durch die Wahl der Anreicherung sicher, dass sie sozusagen in dem Bereich liegen, in dem sie aber genau die Kettenreaktion aufrechterhalten können. Jetzt verändert sich aber natürlich im Laufe des Betriebs, verändern sich verschiedene Faktoren. Ne? Die Temperaturen in ihrem Reaktor verändern sich, was zu Unterschieden führt, wie gut sie Neutronen einfangen oder nicht einfangen. Mhm. Die Dichten verändern sich. Und vor allem verändert sich auch die Zusammensetzung des Brennstoffs selbst.
Klar,
denn sie spalten ja das Uran-235, das sie am Anfang reingesteckt haben. Das wird also im Laufe der Zeit weniger. Stattdessen entstehen radioaktive Spaltprodukte, die Neutronen einfangen können und ihnen wegschlucken zusätzlich. Mhm. Das heißt, sagen diese Neutronenbilanz, wie viele stehen mir für die Kernspaltung zur Verfügung, die ändert sich kontinuierlich. Und das müssen sie irgendwie kompensieren, das müssen sie steuern können. Dafür gibt's zwei Wege. Den einen, das sind die sogenannten Steuerstäbe. Wenn ich die in den Reaktorkern einfahre, absorbieren die Neutronen, dadurch nimmt meine Kettenreaktion ab und ich schalte den Reaktor ab. Wenn ich sie rausziehe aus dem Reaktorkern, können mehr Neutronen wieder zur Kernspaltung führen, dadurch nimmt meine Reaktivität zu und meine Leistung kann steigen.
Was ist in Tschernobyl passiert?
Wir haben vorher gesagt, das Hauptproblem besteht eigentlich zunächst mal darin, dass wir sehr große Mengen an radioaktiven Stoffen produzieren. Das heißt, ihr zentrales Sicherheitsproblem ist es, den Einschluss dieser Radioaktivität sicherzustellen. Sie müssen verhindern, dass diese Mengen an Radioaktivität in die Umwelt freigesetzt werden. Sie haben also physikalische Barrieren, um ihre Radioaktivität einzuschließen. Jetzt haben sie aber natürlich leider auch Kräfte, die diese Barrieren zerstören könnten. Denn sie erzeugen sehr viel Energie im Inneren eines Kernreaktors. Und sie müssen jetzt sicherstellen, dass diese Kräfte nicht ihre Barrieren zerstören. Und da gibt es im Wesentlichen, sage ich mal, zwei ganz relevante Wege, wie so eine Zerstörung passieren könnte. Das eine ist, Sie machen Fehler bei der Kontrolle Ihrer Leistungsfreisetzung. Wenn Sie jetzt auf einmal zu viel Reaktivität im Reaktorkern hätten, kann Ihre Leistung exponentiell ansteigen. Das ist das, was in Tschernobyl letzten Endes passiert ist oder was in Kernwaffen passiert. Extrem schnelle Leistungsexkursion, sehr große Energiefreisetzung, Zerstörung meiner Barrieren. der zweite Fall, der Ihnen passieren kann, ist das zweite Problem. Wir haben gesagt, es entsteht sehr viel Radioaktivität.
Ja.
Die ist nicht nur schädlich für den Menschen, sondern sie produziert auch Wärme. Das sind so die beiden Hauptszenarien, sozusagen, die Sie verhindern müssen. Reaktivitätsexkursionen, also Leistungsexkursionen, ja, oder eben die Nachwärmeproblematik, also die Abfuhr der radioaktiven Zerfallswärme auch nach Abschaltung des Reaktors. Und die Wärmemengen, die freigesetzt werden, sind eben extrem groß. Auch nach Abschaltung meines Reaktors extrem groß. Wenn ich meinen Reaktor abschalte und unterbreche dann unmittelbar meine Kühlung für eine Stunde oder für zwei Stunden, dann reicht das aus, dass ich das Uran, der Uranbrennstoff auf 2000 Grad aufheizt und eben in die Kernschmelze läuft. Ich muss das also eben mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit über quasi kontinuierlich sicherstellen. Und ja, wenn mir das eben nicht gelingt, dann laufe ich in die Kernschmelze. Kommen wir mal zum Unfallablauf. Was war eigentlich sozusagen der Grund für den Unfall? Was man machen wollte, war eigentlich einen sicherheitstechnischen Versuch durchführen. Wir haben darüber geredet, Kernreaktoren müssen kontinuierlich gekühlt werden.
Ja.
Um kontinuierlich zu kühlen, brauche ich natürlich Kühlmittelpumpen, die einfach Wasser umwälzen. Und um diese Kühlmittelpumpen zu betreiben, brauche ich Strom. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann meinen Strom aus meinem externen Stromnetz ziehen. Das ist sozusagen im abgeschalteten Zustand der Normalfall. Wenn ein Kernkraftwerk stillsteht, hängt es am normalen Stromnetz, bezieht aus dem normalen Stromnetz Strom, betreibt damit seine Kühlmittelpumpen. Im Ereignisfall kann ich mich darauf aber nicht verlassen, weil es schon durchaus sein kann, gerade wenn so ein Kraftwerk in den Störfall reinläuft, trägt es ja selbst sozusagen auch zu Störungen im Netz bei. Es kann einfach passieren, dass ich meinen Anschluss ans externe Stromnetz verliere. Jetzt muss ich aber die Kühlung trotzdem aufrechterhalten. Das heißt, ich brauche auf dem Anlagengelände selbst Notstromgeneratoren, die mir meine Pumpen mit elektrischer Energie versorgen. Die habe ich auch in jeder Anlage heute stehen. Aber so ein Notstrom-Dieselgenerator, der läuft nicht die ganze Zeit, sondern den starte ich dann, wenn ich ihn brauche.
Und manchmal startet er dann halt gar nicht, weil er ewig nicht
gelaufen ist. Entweder startet er gar nicht, aber vor allem braucht es seine Zeit, bis er startet. Der ist ja nicht einschalten und eine Sekunde später liefert er mir volle Leistung, sondern es braucht Zeit, bis der hochläuft.
Ja.
So, in der Zeit, ich verliere mein externes Netz, ich schalte meinen Reaktor ab, bis mein Notstromdiesel angelaufen ist, vergeht eine gewisse Zeit. Will ich jetzt in der Zeit ganz ohne Kühlung dastehen? Nee, ich will natürlich schon, dass weiter Wasser in meinen Reaktorkern gepumpt wird, um ihn zu kühlen. Die Idee, die man in Tschernobyl hatte, war, in dieser Phase läuft meine Turbine, meine Hauptturbine nach wie vor weiter, mein Generator läuft nach wie vor weiter, erzeugt nach wie vor noch ein bisschen elektrische Leistung, die nicht mehr nach außen ins Netz abgegeben wird, die aber ausreichen kann, um meine Kühlmittelpumpen zu betreiben, solange bis die Notstromdiesel anspringen.
Eigentlich eine gute Idee.
So. Sollte auch funktionieren. Wollte man jetzt aber nochmal testen, reicht diese Energie, die der Generator erzeugt, um so lange meine großen Kühlmittelpumpen weiter zu betreiben, bis die Notstromdiesel angesprungen sind und dann eben Notkühlpumpen mit Energie erzeugen können und ich meine Kühlung eben sozusagen weiter garantieren kann. Den Test wollte man jetzt durchführen. Dazu wollte man den Reaktor sukzessive abschalten, hat Kühlmittelpumpen sozusagen abgeschaltet, um nur noch mit einem geringeren Anteil an Kühlmittelpumpen den Reaktor weiter zu kühlen und diese dann mit der noch verfügbaren Energie mit Strom zu versorgen. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen die Reaktorphysik wieder anschauen.
Okay.
Ja, wir sind in Tschernobyl in einem sogenannten RBMK-Reaktor. Das ist ein russisches Akronym, steht für einen graphit-moderierten Druckröhren-Siedewasser-Reaktor. Viele Begriffe. Graphit moderiert, vielleicht als erstes Mal. Graphit moderiert heißt, meine Neutronen, die aus der Kernspaltung kommen, will ich abbremsen, werden vom Graphit runter moderiert, abgebremst, damit sie für die Kernspaltung besser verfügbar sind. Das heißt, ich habe in meinem Reaktorkern große Mengen Graphit, die Moderation der Neutronen übernehmen. Die Kühlung meines Reaktors stelle ich mit Wasser sicher. Mein Reaktorkern ist in diesem speziellen Reaktor aufgebaut aus lauter einzelnen Druckröhren. Diese Druckröhren sehen so aus, dass ich in der Mitte im Prinzip meinen Brennstab habe mit dem Uran drin. Dann fließt durch diese Druckröhre Kühlmittel, also Wasser, durch. Das nimmt die Energie aus dem Uranbrennstoff auf, wird dabei verdampft, siedet, deswegen Siedewasserreaktor, und strömt als Dampf aus dieser Druckröhre oben wieder raus und wird dann oben in einem Dampfsammler gesammelt.
Alle meine
Brennstäbe sind in der einzelnen Druckröhre und zwischen diesen verschiedenen Druckröhren sitzt das Graphit.
Ah, okay.
Und moderiert die Neutronen, die jetzt zwischen den verschiedenen Druckröhren hin und her fließen. Aber ich habe eben nicht einen großen Behälter, in dem im Inneren die Brennelemente sind, die vom Wasser durchströmt werden, mhm. sondern ich habe lauter einzelne Druckröhren, in denen die einzelnen Brennelemente sitzen, die gekühlt werden individuell und drumherum das ganze Graphit. Und jetzt kommen wir zu Designproblemen, also Auslegungsproblemen mit diesem Reaktortyp. Das eine Auslegungsproblem bei diesem Reaktortyp war, wir kühlen die Brennelemente mit Wasser. Das Wasser hat in diesem Reaktortyp tatsächlich schwerpunktmäßig die Eigenschaft, dass es jetzt Neutronen frisst. Wenn ich jetzt weniger Wasser in meinem System habe, weil mehr Wasser verdampft, fängt es auch weniger Neutronen ein. Das heißt, es bleiben mehr Neutronen für die Kettenreaktion übrig. Das heißt, meine Leistung kann steigen.
Ja.
Wenn meine Leistung steigt, produziere ich mehr Wärme.
Mhm.
Wenn ich mehr Wärme produziere, verdampft mehr Wasser.
Mhm.
Das heißt, ich habe noch weniger Wasser, noch weniger Neutronen gehen verloren, noch mehr Leistung. So, ich habe also eine positive Rückkopplungsschleife, ja. wenn mein Wasser verdampft, dass ich mehr Leistung produziere, noch mehr Wasser verdampfe. So, das ist ein Effekt, den ich haben kann. Zweiter Effekt, auch bei dem Reaktor gab es Abschaltstäbe. Diese Abschaltstäbe fahren von oben in den Reaktor ein und absorbieren dann die Neutronen. Wenn diese Abschaltstäbe aus dem Reaktor rausgezogen sind, habe ich da jetzt sozusagen ja einen Leerraum, den ich irgendwie füllen kann und will. Der war in diesem Reaktortyp mit einem Graphitstab sozusagen dann gefüllt, den ja. ich dann nach unten schiebe, wenn ich den Abschaltstab reinfahre, und ansonsten habe ich Graphit an der Stelle. Jetzt hatte man in diesem Reaktor einen Fehler bei der Konstruktion gemacht und hat nicht den gesamten Raum mit Graphit gefüllt, sondern hat im unteren Bereich zur Kühlung noch eine Wassersäule stehen gehabt.
Mhm.
Diese Wassersäule hat auch als Neutronenabsorber gedient im unteren Bereich. So, was jetzt dazu geführt hat, dass wenn ich meinen Abschaltstab eingeführt habe in den Reaktor, er diesen Graphitstab nach unten geschoben hat und dieser hat das Wasser im unteren Bereich verdrängt.
Ja.
Und das heißt, ich habe oben angefangen, Neutronen zu absorbieren, aber unten habe ich Wasser verdrängt, das mir Neutronen weggefangen hat. Das schiebe ich jetzt aber raus und dadurch können unten im unteren Bereich, du sagst, dass sozusagen die Neutronen erstmal sogar noch mehr Kernspaltung erzeugen. Also genau der gegenteilige Effekt, den ich eigentlich haben
will. Ich habe gerade einen Denkfehler gemacht. Graphit schluckt keine Neutronen, nee, sondern verlangsamt sie
nur. Graphit verlangsamt sie nur. Genau, das schluckt keine
Neutronen. Jetzt bin
ich wieder da. Genau. Aber ich will abschalten.
Ja.
Ich fahre von oben die Steuerstäbe ein und drücke mir unten aber Wasser raus, sodass in dem unteren Bereich des Reaktors ich sogar noch mehr Kernspaltung erzeugen kann. So, und jetzt kommen wir zu den Versuchsbedingungen, die an diesem Tag geherrscht haben. Man wollte eben, wie gesagt, den Reaktor abschalten, um dann zu gucken, ob der auslaufende Generator genug Strom produzieren kann für die Kühlmittelpumpen. Man hat den Reaktor vorher in seiner Leistung reduziert, ist dabei aber in einen sehr niedrigen Leistungsbereich gefahren, in dem man den Versuch eigentlich nicht durchführen hätte sollen. Man musste dann aufgrund von Anforderungen vom externen Netz aber länger Strom produzieren, als man eigentlich gedacht hatte, also den Versuch verschieben. Man ist also in diesem Bereich erstmal längere Zeit noch gefahren. Dann hat man versucht, sagen, den Reaktor wieder in den Leistungsbereich zu bringen, in dem man den Versuch eigentlich durchführen wollte, hat dazu Steuerstäbe aus dem Reaktor rausgefahren. Und hier kommen wir jetzt zu einem ersten Punkt, was die Betriebsrandbedingungen so angeht. Wegen dieses Effekts, über den wir gerade geredet haben, dass die Steuerstäbe, wenn man sie komplett rausgezogen hat und sie einfährt, erstmal sogar den gegenteiligen Effekt erzeugen können, gab es Vorschriften, dass man immer eine bestimmte Mindestanzahl an Steuerstäben im Kern haben muss.
Ja.
Ja. Wenn man das eingehalten hätte, dann wäre dieser Effekt kompensiert worden. Um aber den Reaktor jetzt wieder die Leistung wieder anzuheben, um wieder in den Bereich zu kommen, in dem man den Versuch fahren wollte, hat man mehr Steuerstäbe aus dem Reaktorkern rausgezogen, als eigentlich zulässig war. Man hat ihn dadurch in einen Zustand gefahren, in dem genau der Effekt, über den wir gerade geredet hatten, auftreten konnte, dass nämlich, wenn man jetzt wieder Steuerstäbe einfährt,
er kritisch wird. Okay.
Ja? Also durch diese Betriebsbedingungen kamen jetzt verschiedene Faktoren zusammen. Dritter Faktor käme auch noch dazu. Xenonvergiftungen wollen wir jetzt vielleicht nicht auch noch vertiefen. Aber man hatte jetzt eben verschiedene Effekte, als man jetzt den Versuch eingeleitet hat. Man hat Kühlmittelpumpen abgeschaltet. Weniger Wasser wurde durch den Kern geleitet. Dadurch wird er heißer. Mehr Dampf entsteht. Weniger Absorption. Es wird mehr Energie erzeugt.
Ja.
Jetzt schaltet man den Reaktor ab, fährt die Steuerstäbe von oben ein, drückt unten Wasser aus dem Kern raus.
Auf einmal läuft die Maschine wieder hoch.
Ja, jetzt läuft die Maschine so richtig los und in der Summe haben sozusagen diese unterschiedlichen Beiträge dazu geführt, dass der Reaktor sogenannt prompt überkritisch wurde. Das heißt eben wirklich die Leistung dann auf einer sehr, sehr kurzen Zeitskala exponentiell ansteigt und eine sehr große Menge Energie wird freigesetzt.
Das
der Brennstoff verpufft sozusagen, das Wasser verpufft und explodiert. Also man hat wirklich einfach jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie
freigesetzt. Hätten die irgendeine Chance gehabt, das noch abzufangen?
Nee, zu dem Zeitpunkt, als sie das sozusagen dann ausgelöst haben, lief das so schnell ab, das waren dann Sekunden, sozusagen, da war dann nichts mehr zu machen.
Christoph Pistner, vielen Dank.
Gerne. Ja.